Ich lese einen Text aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.
Liebe Gemeinde, gestern vor 26 Jahren saß ich an meinem Schreibtisch in Bad Salzuflen und wollte mich auf die Predigt für den folgenden Ewigkeitssonntag vorbereiten, als mein Telefon klingelte. Es war unsere Kastellanin, oder wie man hier sagt, unsere Miestnerin, die auch in unserem Gemeindehaus wohnte. Und sie teilte mir mit stockender Stimme mit, dass der fünf Monate alte Säugling der ebenfalls im Gemeindehaus wohnenden jungen Aussiedlerfamilie tot von den Eltern in seinem Bettchen gefunden worden war. Ich bin natürlich sofort hingefahren, habe den ganzen Vormittag dort in dieser kleinen Wohnung gesessen, vis-à-vis das kleine Kinderbettchen mit dem toten Säugling Peter, und die Kriminalpolizei wuselte durch die Wohnung. Unerklärlicher Tod heißt, sie wird hinzugezogen. Die Obduktion ergab dann, dass der kleine Peter am plötzlichen Kindstod verstorben war. Am Nachmittag saß ich dann am Schreibtisch und schrieb meine Predigt zu eben diesem Predigttext aus der Offenbarung. Und immer wieder gingen meine Gedanken zu den Eltern und dem Kleinen und ihrem unbeschreiblichen Schmerz, ihren Tränen. Und am Sonntagmorgen habe ich meine Predigt nur unter größter Kraftanstrengung und mit nicht allzu viel Tränen halten können. Gott macht keine Fehler. Diesen Satz habe ich seitdem immer wieder auch voller wirklich im tiefsten Glauben mit Überzeugung gesagt, aber nicht mit Blick auf dieses Ereignis, auf diesen oder andere schwere Schicksalsschläge, die ich als Seelsorger in den folgenden Jahren ja auch immer mal wieder miterleben musste, durfte, wie auch immer. Und genauso wenig kann ich Ihnen sagen, wenn ich an die vielen Gräuel denke, die wir Menschen einander angetan haben. Im Holocaust, im Genozid an den Armeniern oder der Hutus an den Tutsis in Ruanda, im gleichen Jahr übrigens, wie der kleine Peter verstorben ist. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, im Blick auf Corona. Wenn ich allein an die Leichenberge in Italien im Frühjahr denke, an das unvorstellbare Elend und Leid, das diese Krankheit dort zu so vielen Familien gebracht hat. Und jetzt genauso immer noch in den USA beispielsweise. Dort sind inzwischen mehr als eine Viertelmillion Menschen an oder mit dieser Krankheit verstorben. Ich kann einfach nicht glauben, dass Gott das alles gewollt hat und will. Nein, auf dieser Erde geschehen Dinge, die ganz sicher nicht Gottes Wille sind. Krankheit und Tod sind nicht das, was Gott will. Sie gehören zum Leben in dieser Welt. Jawohl, das tun sie. Wir finden diese Welt so vor. Und wir machen sie auch durch unser eigenes Verhalten dazu. Das ist es, was am Anfang der Bibel ja auch erzählt wird. Die Schöpfung war perfekt und sie, alles war sehr gut, heißt es im ersten Kapitel. Doch weil der Mensch seine Freiheit missbraucht hat und immer wieder neu missbraucht, deshalb ist eben diese Erde, wie sie ist, voller Elend und Leid, Krankheit und Tod, Hass und Streit, Mord und Totschlag. Und das lässt Gott zu. Er lässt uns, der Menschheit, immer noch ihre Freiheit. So ja auch damals, als der Seher Johannes auf Patmos lebte. Er war dorthin verbannt worden. Er war also, was wir heute so bezeichnen, ein verfolgter Christ. Der römische Kaiser zu der Zeit, Domitian, ließ sich als Gott bezeichnen und anbeten. Und die Christen machten dabei eben nicht mit. Und das brachte sie natürlich in Verruf und in Gefahr. Sie waren unter erheblichem Druck, so wie viele Christinnen und Christen heute, beispielsweise in Nordkorea, China, in manchen islamischen Ländern oder anderen Staaten auch. Oder wie eben auch wache Christinnen und Christen bei uns im Land vor ja nun gerade mal 80, 90 Jahren im sogenannten Dritten Reich. Christinnen und Christen, die eben nicht mitmachten bei dem, was die Nazis da veranstalteten, die sich in der bekennenden Kirche organisierten. Aber durchaus auch einige freikirchliche Christinnen und Christen, die in der Gefahr standen, denunziert und inhaftiert in ein KZ deportiert zu werden. Und einige hat es auch tatsächlich so getroffen. Oder eben in der ehemaligen DDR, in der junge Christinnen und Christen nicht studieren konnten, weil sie sich hatten konfirmieren lassen und eben nicht die Jugendweihe mitgemacht hatten. Oder solche, die in den Gemeinden aktiv waren und sich auch das Denken nicht verbieten ließen, sondern Unrecht beim Namen nannten. Und die immer im Visier der Stasi waren und Gefahr liefen, inhaftiert zu werden. Johannes durfte damals auf Patmos einen Blick hinter die Kulissen werfen, so möchte ich es mal formulieren. Er durfte entdecken, dass solche schlimmen Ereignisse zu dieser alten Welt gehören. Aber dass diese seit Jesu Tod am Kreuz in den letzten Zügen liegt. Und dass sie sich deshalb vielleicht noch mal umso mehr windet und kämpft. Aber dass sie von Christus her schon eine neue hoffnungsvolle Perspektive bekommen hat. Bis heute leiden wir Menschen aneinander und an dieser Welt und dem Ungeist in ihr. Und doch, sie ist immer noch Gottes Schöpfung. Und deshalb können wir sie ja auch immer wieder genießen und uns an ihr freuen. Das geht auch im Herbst, wenn die Sonne herrlich scheint, wie das in den letzten Tagen und Wochen ja auch immer mal wieder gewesen ist. Aber in unserem Leben gibt es eben auch immer wieder diese anderen Situationen, in denen wir selbst Schweres durchleben und durchleiden müssen oder in denen wir das eben bei anderen miterleben und auch da ja dann ein Stück miterleiden. Situationen und Zeiten, in denen wir uns nach einer neuen Welt sehnen. Danach, dass Jesus doch endlich wiederkommt. Und eben diesen Durchblick bis zur Wiederkunft Christi bekam Johannes und den Einblick in die sich darin anschließend vollendete Herrschaft Gottes. All das, um eben den Christinnen und Christen damals und in all den Jahrhunderten daraufhin bis in die Ewigkeit hinein eben Mut zu machen, sie zu trösten und sie aufzurichten und sie an das zu erinnern, was eben dahinter steht, hinter all dem, was so vordergründig den Bach runterzugehen scheint, dass dahinter eben doch Gott steht, der es alles zu einem guten Ziel führen wird. Wir haben es hier gehört und wir können es an der Wand lesen. Gott hat Johannes einen Blick hineinwerfen lassen in diese neue Welt. Und er stammelt in den ersten Sätzen nur so. Das geht so mit immer und. So, als könnte er es gar nicht fassen, was er da sieht. Er beschreibt, dass er die Antwort auf unsere Sehnsucht da entdecken konnte. Die Antwort auf die viele Not und das Leid, das zu unserer alten Welt gehört. Das alles wird nicht mehr sein. Eine völlig neue Erde, ein völlig neuer Himmel, eine neue Welt, verbunden mit dem Hinweis auf unsere alte und den Grund allen Leids und aller Not. Auch das Meer ist nicht mehr. Das Meer, aus dem eben all das kommt, das den Menschen zu einem Zerrbild seiner selbst werden ließ. Die Herrschsucht und die Habgier, die Unzucht und die Lüge, die Angst und die Weltgleichgültigkeit. Die Welt eben, wie wir sie auch immer wieder wahrnehmen und erleben. Angesichts dieser Welt haben wir drei Möglichkeiten. Wir können uns mit ihr arrangieren, die Augen möglichst verschließen vor dem Elend und Leid und so gut und so lange wie möglich das Leben genießen. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So heißt es mehrfach in der Bibel als eben der Schlachtruf der Menschen, die so ticken und denken. Oder wir können trotzig dagegen ankämpfen und sie zu einem Reich Gottes auf Erden machen wollen, auch wenn wir insgeheim ahnen, dass wir am Ende verlieren werden. Oder wir wenden uns eben an den, der diese alte Welt geschaffen hat und suchen ihn, Gott, und nehmen sein Angebot an, das er uns mit Jesus Christus gemacht hat. Denn Gott hat so diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn in diese alte Welt geschickt, um die Krankheit dieser Welt auf sich zu nehmen, sie zu erleiden, um unsere Schuld zu tragen und zu tilgen. Sein Ziel, sein Wille ist das, was Johannes sieht und beschreibt. Dass Menschen die Tränen abgewischt werden. Dass alle Erinnerung der Trauer und der Not ausgelöscht werden. Dass uns Krankheit nicht mehr zu schaffen macht. Kein Virus dieser Welt mehr. Dass der Tod keine Macht mehr hat, weil es eben beides nicht mehr gibt, weder Krankheit noch Tod. Dass Streit und Hass unbekannt sind. Dass alle miteinander leben und sich verstehen. Und dass wir Menschen mit Gott in einer neuen Welt leben, dass unsere Sehnsucht nach Leben, nach Liebe, nach Frieden und Gerechtigkeit gestillt wird. Dass wir Gott in unserer Mitte haben, ihn sehen, mit ihm von Angesicht zu Angesicht reden können und ebenso auch als Gesellschaft, als Gemeinschaft miteinander fröhlich und friedlich und gerecht miteinander leben. Gott macht uns dieses Angebot. Das Kreuz Jesu ist das Zeichen, dass Gott uns mit unserer Not nicht allein lässt, sondern sie schon durchkreuzt hat. Er stellt uns eben vor diese Entscheidung. Vertraust du mir dein Leben mit all dem auch an Zerbruch, an Not, an Elend und Leid an? Glaubst du, dass Jesus Christus dir die Tür zu Gottes neuer Welt aufgemacht hat? Ja, dass er diese neue Welt bringen wird und du in ihr leben darfst? Willst du dir das schenken lassen? Du kannst hier und heute, wir können, wir müssen in diesem Leben, in dieser alten Welt die Weichen stellen dafür, diese neue Welt zu erleben. Aber nicht mehr brauchen wir dafür zu tun, als eben Christus zu vertrauen, zu glauben, dass er uns rettet, dass er uns neues Leben schenken will. Und wenn wir das auch vielleicht nur so stammelnd tun, wie der Vater des Sohnes, der seinen Sohn krank, schwer krank zu Jesus gebracht hatte und dann nur noch auf Jesu Ansprache, dem, der glaubt, ist alles möglich, stammeln kann: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jahreslosung übrigens, diesen zu Ende gehenden Jahres. So sehr liebt uns Gott, so sehr sehnt er sich danach, mit uns Gemeinschaft zu haben, mit uns eine lebendige Beziehung zu haben, dass er es eben in Kauf nimmt, dass Menschen sein Angebot auch ablehnen. Liebe, Gegenliebe, Vertrauen und Treue kann man nicht erzwingen. Das erleben wir ja auch als Eltern, als Liebende. Er verschweigt aber auch die Konsequenzen nicht. Wer ohne ihn leben will, der wird eben diese neue Welt nicht erleben. Wer auf eigene Kraft setzt, wird letztlich scheitern. Siegen wird, der allein darauf setzt, dass Gott sich seiner erbarmt, dass Jesus Christus alles schon für ihn getan hat. Paulus schreibt in Römer 8, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und wer das Angebot Gottes annimmt, der erlebt schon in dieser alten Welt etwas von dieser neuen, verändernden Kraft Gottes. Wenn also jemand sein Leben Jesus Christus in die Hände legt, dann ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Gott vertröstet uns also nicht einfach auf seine neue Welt. Nein, er macht uns zu Menschen, die Botschafter dieser neuen Welt in dieser alten Welt sein dürfen. Direkt im Anschluss an diesen Vers, den ich gerade gelesen habe, von der Neuschöpfung, heißt es dann: Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Christi statt. Und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist großartig zu erleben, wie man als Christ da tatsächlich hineinwachsen darf. Für Gott mit den eigenen begrenzten Möglichkeiten durch Gottes Kraft etwas in dieser alten Welt, von dieser neuen Welt hineinzutragen. Aber das bedeutet ja nun keineswegs, und das wisst ihr alle, dass Christen nun nicht von einem anderen Stern leben. Wir leben immer noch in dieser alten Welt und leiden an ihr, und das zeichnet sich auch in unserem eigenen Leben immer wieder. Wir machen Fehler, wir werden schuldig. Auch Ehen von Christen scheitern. Und Christen bleiben eben nicht von Leid verschont. Auch Christen werden arbeitslos, werden krank. müssen sterben. Und so gehören Zweifel ja auch zu unserem Leben dazu. Christen erleben die Folgen der Abkehr der Menschheit von Gott, so wie Nichtchristen auch. Aber das lässt uns als Christen ja noch mehr leiden, weil wir doch den kennen, von dem die Menschen sich gelöst haben. Und immer wieder müssen Christen sozusagen on the top noch obendrauf Häme und Spott, Hass und Verfolgung erleiden, weil sie sich eben für diesen Christus einsetzen, der die Liebe in Person ist. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, damit laufen wir in den Spuren unseres Herrn, unseres Retters. Was wir erleiden, erleiden wir an dieser Welt, wie Jesus Christus an ihr und für sie noch weitaus mehr gelitten hat. Gott hat doch den Weg der Ohnmacht, der vermeintlichen Ohnmacht gewählt, hat Jesus am Kreuz scheinbar scheitern lassen, weil nur so die Menschheit zu retten ist. Jesus ist sehenden Augens willentlich in diese vermeintliche Katastrophe auf Golgatha hineingegangen, weil er Gott, seinem Vater im Himmel, fest vertraute. Er wird es gut machen. Selbst im dunkelsten Augenblick hat er noch zu Gott gerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott hat ihn durch das Leid hindurch zum Leben geführt. Er musste sterben, um auferweckt zu werden und uns eben damit auch die Chance zu eröffnen, durch den Tod hindurch gerettet zu werden. Wenn wir leiden, dann stehen wir an Jesu Seite. Oder besser, dann steht er an unserer Seite. Und wir setzen damit kleine Kreuzeszeichen in dieser Welt, die auf sein Kreuz hinweisen. Paulus schreibt einmal: Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlte. An Christi Leiden fehlte nichts. Aber unser Leiden sind sozusagen der Hinweis auf sein Leiden. Gott will und wird seine Kinder durch ihr Leiden hindurch retten. In guten Zeiten Gott zu vertrauen, ist verhältnismäßig leicht. Ist in der Not zeigt sich, dass Gott trägt und dass unser Glaube kein leeres Geschwätz ist. Ich habe in meinen Jahren als Pastor immer wieder die Erfahrung gemacht und habe das dann auch immer wieder gesagt und werde auch nicht müde, das weiter zu tun, dass Menschen vor allem an der Stelle nachdenklich werden, wenn sie erleben, wie ein Christ, eine Christin trotz schwerster Krankheit oder auch anderer Not an ihrem, an seinem Glauben festhielt und das Kraft und Zuversicht gab und da etwas herausstrahlte, was ja eben übermenschlich geradezu wirkt. Wie Christen den Tod eines geliebten Menschen natürlich durchleiden, aber dann doch auch an ihnen immer wieder der Trost Gottes auch aufleuchtet. Da wird ein Zeichen gesetzt, dass diese alte Welt vergehen muss, aber es dennoch eine Hoffnung gibt. Gottes neue Welt kommt. Aber es ist ja nicht nur leidvoll, unser Leben als Christen. Der Duktus dieser Predigt mag vielleicht ein wenig so sein, angemessen eben auch zu diesem Tag. Aber wir erleben ja eben auch, dass Kranke geheilt werden. Wir erleben, dass Menschenleben verändert wird, von Grund auf, dass so ein Mörder zu einem Heiligen wird, dass ein Feigling mutig wird und seinen Glauben bekennt, dass einer, der für Untreue bekannt war, plötzlich die Treue in Person wird. Alles Zeichen dieser neuen Welt in der alten, Hinweise auf diese Speerspitzen in dieser alten Welt von Gottes neuer Welt. Zeichen der Kraft des Kreuzes Christi und seiner Auferstehung. Überall da, wo wir auf Gottes Kraft setzen, wo wir auf ihm vertrauen, auch gerade in unserer eigenen Schwäche, da wird sich seine Kraft zeigen in Wundern oder darin, dass Menschen die Hoffnung nicht verlieren, obwohl es vielleicht menschlich gesehen gar keinen Grund für sie gibt. Wer siegt, wird erben. Gott wird für alle zeigen, dass er sein Gott ist. Er wird dann offenbar werden lassen, dass du schon hier Gottes Sohn oder Tochter warst. Es siegt, wer Jesus Christus vertraut. Wenn auch vielleicht ohne triumphierendes Halleluja und eben nur noch mit unaussprechlichen Seufzern. Es ist ein Geschenk und es bleibt ein Geschenk. Ein Geschenk, das hier und heute schon unser Leben positiv verändert, aber das eben noch viel mehr beinhaltet. Ein völlig neues Leben in einer vollkommen neuen Welt, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, die ich mir ehrlich gesagt gar nicht so recht vorstellen kann. Oft sagen Menschen kurz vor ihrem Tod das, was ihr Leben wirklich ausgemacht hat. Deshalb möchte ich mit zwei Zitaten von Christen schließen. Martin Luther hat auf seinem Sterbebett gesagt, wir sind allzumal Bettler. Das ist wahr. Und Karl Barth, vielleicht der bedeutendste Theologe des 20. Jahrhunderts und der Führer der bekennenden Kirche in Deutschland, er telefonierte am Abend vor seinem Tod mit einem alten Freund. Und dabei war die Rede auch von den schwierigen Zeiten. Das war gerade die Zeit des ziemlich aufgeflackten Kalten Kriegs, Kuba-Krise und so war da gerade gewesen. Barth beendete das Telefonat mit den Worten, nur ja die Ohren nicht hängen lassen, denn es wird regiert. Ohne Gott gehen wir verloren, aber mit ihm brauchen wir uns vor nichts und niemand zu fürchten, denn er hat das letzte Wort. Amen.